Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Ausgebrannte Polizeiautos, Rathäuser und Polizeistationen in Flammen, Verletzte und mehrere Tote. Das ist nur Teil einer Bilanz dieses Wochenendes, denn die USA sind weiterhin im Ausnahmezustand. Von New York bis Los Angeles protestieren Menschen in vielen Städten gegen Gewalt, gegen Polizeigewalt und gegen Rassismus. Teilweise kommt es zu Krawallen. Präsident Donald Trump macht ausschließlich Linksextreme verantwortlich.
The violence and vandalism is being led by Antifa and other radical left-wing groups who are terrorizing the innocent, destroying jobs, hurting businesses and burning down buildings.
Also Gewalt und Vandalismus gehen von der Antifa aus, sagt Trump, die unter anderem Unschuldige terrorisieren und Jobs und Geschäfte zerstören, meint Trump. Nun will er die Antifa-Bewegung als Terrororganisation einstufen lassen. Alles von dem vertiefen wir gleich. Außerdem, der Künstler Christo ist tot. Aber es gibt zum Glück eine Verhüllung nach dem Tod. Was dahinter steckt, das erfahren Sie gegen Ende der Sendung. Und wie die deutschen und internationalen Medien die Unruhen in den USA kommentieren, das hören Sie dann in der Presseschau um kurz vor 11:30. Erneut haben in vielen Städten der USA Menschen gegen Polizeigewalt und gegen Rassismus protestiert. Teilweise kam es zu chaotischen Szenen. Geschäfte wurden geplündert, Polizeiautos angegriffen, angezündet. Die Einsatzkräfte setzten mitunter Tränengas, Gummigeschosse und Schlagstöcke ein. Dabei sind mindestens 2 Menschen durch Schüsse getötet worden. Ausgelöst wurden die Unruhen durch den Tod des schwarzen Amerikaners George Floyd, der nach einem brutalen Polizeieinsatz in der Großstadt Minneapolis gestorben ist. Markus Schuler erinnert an die Vorgänge an der Westküste an diesem Wochenende.
Der zweite Tag mit Protesten hier an der US-Westküste begann friedlich. Am Nachmittag hatten sich rund 2000 Demonstranten im Westen von Los Angeles zu einem Protestzug versammelt. Viele der Teilnehmer riefen zu einer friedlichen Demo auf. Dieser Demonstrant sagt, wenn ihr Leute seht, die was Schlimmes anstellen, haltet sie auf, wir sind gute Menschen. Doch diese Absicht hielt im Falle von L.A. nur wenige Stunden. Am Nachmittag standen nahe der Melrose Avenue, einer der angesagtesten Einkaufsstraßen der 4 Millionen Einwohnerstadt, bereits erste Polizeifahrzeuge in Flammen. Am frühen Abend forderte der Bürgermeister von L.A. dann die Nationalgarde an, um die örtliche Polizei zu unterstützen. Gleichzeitig verhängte der kalifornische Gouverneur den Notstand für die Stadt. Seit 20 Uhr Ortszeit gilt außerdem eine Ausgangssperre. Wer sich nicht daran hält, wurde mit Farbmunition der Nationalgarde beschossen. So ist es dieser Frau passiert, die sich gerade auf der Veranda ihres Hauses aufhielt. Dutzende Geschäfte wurden am Abend geplündert, mehrere standen in Flammen. Zu Verwüstungen und Plünderungen kam es bereits in der zweiten Nacht, gut 700 Kilometer nördlich, in Oakland, nahe San Francisco. Die dortige Bürgermeisterin Libby Schaaf äußerte Verständnis für die Wut der Demonstranten, meinte aber,
That rage crossed a line.
Diese Wut hat eine Linie überschritten. Vandalismus und Gewalt können wir in unserer Stadt nicht länger tolerieren.
In our city.
Ausschreitungen und Plünderungen wurden auch aus Portland in Oregon, aus Eugene und aus Seattle gemeldet, wo Firmen wie Boeing, Amazon und Microsoft ihren Sitz haben. Der Journalist Brian Stelter vom TV-Sender CNN sagt, angesichts von 40 Millionen Arbeitslosen sehe man gerade die größten Unruhen in den USA seit vielen Generationen.
What we are seeing tonight is the most widespread outbreak of disturbances in America.
Das ist ein nationales Problem, eine landesweite Krise, die sich gerade in Dutzenden Städten abspielt.
Happening in dozens of cities right now.
Mittlerweile haben auch weitere Städte wie San Francisco die Nationalgarde angefordert und Ausgangssperren verhängt.
Markus Schuler war das über die Situation an der Westküste. Und ein viral gegangenes Video heizt die Stimmung zusätzlich an. Es zeigt nämlich einen Vorfall in New York mit der Polizei und Protestierenden. Das Ganze wird jetzt ermittelt. New Yorks Bürgermeister hat zu friedlichen Protesten aufgerufen und hat auch entschieden, dass es vorerst keine Ausgangssperre in der Stadt geben wird. Antje Passenheim schildert, was genau passiert ist.
Keine halbe Minute dauert die Szene. Das private Video zeigt, wie zunächst ein Polizeiauto inmitten einer wachsenden Menge vor einer Absperrung auf der Straße steht. Demonstranten bewerfen es mit Wasserflaschen, mit Pylonen und anderen Gegenständen. Ein zweiter SUV mit der blauen Aufschrift der New Yorker Polizei kommt heran. Er bleibt nicht neben dem ersten Auto stehen, sondern rollt einfach weiter. Schiebt im Schritttempo Menschen vor sich her. Vor der Stoßstange stieben sie auseinander. Das Auto pflügt sich durch die Menschengruppe und auch der andere Wagen macht plötzlich einen Satz, drückt sich gegen die Barrikade, die sich wiederum auf die Demonstranten schiebt. Einige Menschen werden zu Boden gedrückt. Es gibt Schreie, Panik und einer der Demonstranten springt auf das Dach des einen Polizeiautos. Unklar ist immer noch, ob bei dem Vorfall vom Samstagnachmittag jemand verletzt wurde. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio versprach Aufklärung. Das Video ist bedrückend, sagte de Blasio an die Presse gerichtet. Ich wünschte, die Polizisten hätten das nicht getan. Aber er sehe auch, dass die Polizisten nicht mit der Konfrontation begonnen hätten. Die Situation begann mit einer Gruppe Demonstranten. Sie haben sich um das Polizeiauto versammelt. Sie haben es angegriffen. Die Polizisten hätten sich aus der Bedrängnis befreien müssen. So etwas sei nicht akzeptabel. De Blasio weigerte sich deshalb, der Polizei für ihr Vorgehen die Schuld zuzuweisen. Die schob der Bürgermeister ganz klar den Demonstranten zu. Sie haben das Falsche getan, indem sie das Polizeiauto umzingelt haben. Punkt. Diesen Punkt setzen Kritiker anders. Die demokratische Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez etwa. An de Blasio gerichtet twitterte sie, seine Kommentare seien nicht akzeptabel. Als Bürgermeister sei er verantwortlich für die New Yorker Polizei. Es sei falsch zu entschuldigen, wenn deren SUVs in Menschenmengen rollten. De Blasio müsse die Situation entschärfen. Die Polizei der multikulturellen Millionenstadt wird von Bürgerrechtlern scharf beobachtet. Vor 6 Jahren starb dort ebenfalls ein Afroamerikaner im Würgegriff eines Polizisten. Der 43-jährige Eric Garner war im Stadtteil Staten Island gestoppt worden, weil er vermutlich illegal mit Zigaretten gehandelt hatte. Ein Passant filmte, wie ihn 3 Polizisten zu Boden warfen und ihm die Luft abdrückten. Sein Hilferuf, ich kann nicht mehr atmen, sorgte weltweit für Schlagzeilen und stärkte die Black Lives Matter-Bewegung für die Gleichberechtigung von Schwarzen und gegen Polizeigewalt. Der verantwortliche Polizist war erst im vergangenen August aus dem New Yorker Polizeidienst entlassen worden, 5 Jahre nach der Tat.
In New York sorgt ein Vorfall zwischen 2 Polizeiautos und Protestierenden für zusätzliche Spannungen in dieser Situation. Das waren Informationen von Antje Passenheim. Für Donald Trump steht fest, dass ausschließlich linksradikale Gruppen verantwortlich sind für diese Unruhen. Und deshalb soll jetzt die Antifa-Bewegung als Terrororganisation in den USA eingestuft werden. Wie das gehen soll, ist noch nicht bekannt. Und Beweise für die Anschuldigungen hat Donald Trump auch nicht vorgelegt. Arthur Landwehr.
Die Vereinigten Staaten werden militante Antifa-Gruppen zu Terrororganisationen erklären, so der amerikanische Präsident Donald Trump. Mit diesem Tweet untermauert er seine These, dass die gewalttätigen Proteste im ganzen Land von linksradikalen Aktivisten organisiert worden seien. Diese seien für die Proteste eigens angereist. Der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Robert O'Brien, legte nach. In Fernseh-Talkshows machte er ausländische Staaten verantwortlich, die die USA schwächen wollten. China, Simbabwe und Iran würden sich über soziale Netzwerke einmischen. Erste Daten von Verhafteten bestätigen diese These allerdings nicht. So sollen nach Aussagen des Gouverneurs von Minnesota die meisten Verhafteten ihren Wohnsitz im Bundesstaat haben. Sehr wohl aber waren einige Gruppen bestens vorbereitet. Die Polizei beschlagnahmte Lieferwagen ohne Nummernschild auf dem Weg nach Minneapolis. Darin Äxte, Baseballschläger, Benzin. Aus anderen Städten heißt es, man habe sowohl Linksradikale verhaftet, als auch Mitglieder nationalistischer Gruppen, die die Proteste nutzen wollten, Hass gegen Afroamerikaner zu schüren und einen Rassenkrieg zu provozieren.
Arthur Landwehr berichtete und wir kommen ins Inland. Dass man Kommunen helfen muss in der Corona-Krise, darüber ist man sich in der Bundesregierung einig. Gestritten wird darüber, wie das gehen soll. Finanzminister Olaf Scholz will Kommunen entschulden. Die Union ist dagegen und hat ein Gegenkonzept vorgelegt. Dirk Rodenkirch.
Eines ist klar, es wird das bisher größte Konjunkturpaket in Deutschland. Die Summen, die kursieren, sind gewaltig. Im Vorfeld war häufig von 100 Milliarden Euro die Rede. Einem Medienbericht zufolge soll es nun auf 75 bis 80 Milliarden hinauslaufen. Finanzhilfen, von denen unter anderem Familien, Kommunen und besonders stark von Corona betroffene Unternehmen profitieren sollen, etwa in der Reisebranche und im Gast- und Hotelgewerbe. Während relativ sicher ist, dass Union und SPD ein Kinderbonus von 300 Euro beschließen und das Kurzarbeitergeld verlängern werden, gibt es auch noch große Streitpunkte. Dazu gehört die Frage, ob der geplante Rettungsschirm für die Kommunen auch die Tilgung von Altschulden vorsehen soll. Das möchte Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD.
Wir helfen im Augenblick vielen großen Industrieunternehmen milliardenschwer. Wir sorgen dafür, dass Europa funktioniert. Dann müssen wir auch dafür sorgen, dass unsere Kommunen funktionieren.
Es geht um rund 45 Milliarden Euro Altschulden, die Scholz den Städten und Landkreisen erlassen will. Bund und Länder sollen sich das teilen. Doch es gibt Widerstand, etwa aus der Union. Die hat nun ein Gegenkonzept vorgelegt. Demnach soll der Bund mehr Unterkunftskosten für Arbeitslose übernehmen und auf seinen Teil an den Gewerbesteuern verzichten. Das wären Entlastungen von einigen Milliarden Euro. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet sagt, der ARD, an den Ideen habe auch sein Land mitgewirkt.
Es ist genau die Idee, Sozialkosten entlasten bei den Kommunen, Steuerausfälle kompensieren und sie in die Lage versetzen, jetzt Aufträge zu geben an das örtliche Handwerk, damit die Wirtschaft wieder in Gang kommt.
Die Kommunen sind durch die Corona-Krise doppelt belastet. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer brechen weg, fast 12 Milliarden Euro. Gleichzeitig steigen die Sozialausgaben. Für Armin Laschet ist deshalb klar:
Ein Konjunkturpaket ohne Rettungsschirm für die Kommunen ist nicht vorstellbar.
Für Dienstag, wenn die Spitzen von Union und SPD über das Konjunkturprogramm beraten, gibt es aber noch weitere strittige Themen, vor allem die Autokaufprämie. Der Bundesverband der Industrie und die Autoländer Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen machen sich weiter dafür stark. Eine solche Prämie stößt aber auch auf viel Ablehnung, etwa bei Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble von der CDU. Er rief in der Frankfurter Allgemeinen dazu auf, Konjunkturhilfen mit einer grundlegenden Erneuerung der Wirtschaft zu verknüpfen. Kaufprämien für die Automobilindustrie bezeichnete Schäuble dagegen als fantasielos.
Dirk Rodenkirch berichtete. Ja, und wenn man ein milliardenschweres Hilfspaket schnürt, dann ist die Liste der Wünsche lang. Familienministerin Franziska Giffey von der SPD hat nun eine grundlegende Bedingung vorgeschlagen. Marcel Heberlein.
Konjunkturprogramm ja, aber nur mit Gegenleistung, fordert die Familienministerin. Sie will neue Staatshilfen daran knüpfen, dass Unternehmen etwa die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern kleiner machen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärken oder Frauen in Führungspositionen bringen. Wenn ein Unternehmen dafür nichts tun wolle, sagte Giffey der Bild am Sonntag, dann müsse man eben sagen, so geht das nicht, dafür gibt es keine Staatshilfe. Giffey kritisierte die Haltung der Union zu Frauenförderung in Unternehmen. Jetzt in der Krise würden Frauen gelobt, die in systemrelevanten, aber schlecht bezahlten Berufen arbeiten. Wenn es aber um eine Frauenquote in Vorständen gehe, winke die Union ab. Aktuell liegt der Frauenanteil in Vorständen großer Unternehmen laut Giffey unter 8%. Freiwillig ändere sich da gar nichts, sagte die Familienministerin. Man brauche eine gesetzliche Vorgabe.
Das waren Informationen von Marcel Heberlein. Es war ein kleiner Schritt für einen Astronauten, aber ein gewaltiger Sprung für Elon Musk. Vor wenigen Stunden nämlich sind Astronauten seines Privatunternehmens SpaceX erfolgreich an der Raumstation ISS angedockt. Julia Kastein.
3, 2, 1, 0. Ignition.
Der Countdown zu einem Bilderbuchstart. Im zweiten Anlauf hob die Raumkapsel Crew Dragon an Bord einer Falcon 9 Rakete gestern Nachmittag Ortszeit von Cape Canaveral ab. Der erste bemannte Start von amerikanischem Boden seit 9 Jahren, wie NASA-Chef Jim Bridenstine stolz verkündete.
What a great day for the United States of America. It's been 9 years since we've launched American astronauts on American rockets from American soil. And now we have done it again.
Das Wetter hatte es wieder spannend bis zum Schluss gemacht. Sie sei sich am Morgen überhaupt nicht sicher gewesen, ob das was werden könnte, so die zuständige NASA-Managerin Kathy Lüders.
I wasn't really expecting this today. I'm going to tell you, we woke up this morning. I think Jim actually called me this morning and said, what do you think? What do you think? Are we going to fly today? What do you think?
Erst eine halbe Stunde vor dem Liftoff hatten sich Wolken und Gewitter verzogen. Die beiden Astronauten Doug Henley und Bob Behnken konnten abheben. Zum ersten bemannten Testflug mit Equipment, das von den hippen Raumanzügen bis zur Kapsel und der Rakete von einem kommerziellen Unternehmen entwickelt worden war. 18 Jahre hatte SpaceX-Gründer Elon Musk für die Erfüllung dieses Traums gearbeitet. Entsprechend rang er auch Stunden nach dem erfolgreichen Start noch um Fassung und Worte.
I'm really quite overcome with emotion on this day. It's kind of hard to talk, frankly.
Nicht nur er, die ganze Menschheit könne stolz sein auf diese Errungenschaft.
This is like something that I think humanity should be excited about and proud of.
NASA-Chef Bridenstine beschwor die einigende Begeisterung für die Raumfahrt, vor allem an einem Tag, in dem in den USA überall Menschen gegen Polizeigewalt und Rassismus demonstrierten und es wieder zu Ausschreitungen kam. Ganz Amerika, so Bridenstine, habe innegehalten, um den Start zu verfolgen.
All of America stopped. I've seen some of the numbers. The amount of viewership on what we accomplished today was off the charts.
Auch der diffizilste und letzte Teil des ersten Fluges der Crew Dragon klappte wie geplant, das Docken an die internationale Raumstation ISS. Dafür musste die Raumkapsel behutsam von gut 28.000 Stundenkilometern heruntergebremst werden. Nach 19 Stunden Flugzeit war die Raumkapsel um 10.16 Uhr Ostküstenzeit an der ISS angekommen, sogar ein paar Minuten zu früh. Es folgten weitere lange Tests und Kabelarbeiten und nach 3 weiteren Stunden öffneten sich schließlich die Luken und IS-Kommandant Chris Cassidy und seine beiden russischen Kollegen konnten die US-Astronauten Doug Hurley und Ben Behnken an Bord begrüßen. Samt ihrem Müll. Kurz nach dem Andocken hatte das Kontrollzentrum die Astronauten ermahnt, ihre Abfalltüten nicht zu vergessen und auf der ISS zu entsorgen. Der erfolgreiche Testflug der Crew Dragon ist der Beginn einer neuen Ära in der US-Raumfahrt. Zum ersten Mal seit 9 Jahren ist eine in den USA gebaute Raumkapsel mit US-Astronauten an Bord von US-Boden zur ISS geflogen. Entwickelt und gebaut wurden Rakete und Kapsel von SpaceX, dem privaten Raumfahrtunternehmen von Tesla-Gründer Elon Musk. Die Firma soll schon ab dem kommenden Jahr alle bemannten Flüge zur ISS für die NASA übernehmen. So sind die USA nicht länger auf Mitfluggelegenheiten durch Russland angewiesen. Für die NASA und SpaceX läutet dieser Testflug den Beginn einer neuen Ära ein. Schon ab dem kommenden Jahr soll SpaceX quasi alle Linienflüge zur internationalen Raumstation übernehmen. 3 Milliarden US-Dollar hat die NASA schon in die Crew Dragon investiert und sie wird auch künftig für die Sitzplätze ihrer Astronauten bezahlen.
This is a successful business model.
Das Geschäftsmodell habe sich gelohnt, so NASA-Chef Bridenstine. Die Kosten seien gesunken und es sei nun einfacher, auch für andere Unternehmen mit einzusteigen. Er jedenfalls hofft, dass die NASA nicht der einzige Kunde von SpaceX bleibt.
We also don't want to be the only customer.
Wann die beiden Astronauten mit der Crew Dragon zur Erde zurückfliegen, ist noch nicht klar.
Soweit Julia Kastein. Corona hat auch ein paar positive Nebeneffekte, zum Beispiel, dass mehr Menschen Fahrrad fahren. Und das ist auch in der Türkei so. Warum, sagt Karin Senz.
Der kleine Laden von Ayhan an einer Straßenecke in Balıkesir ist voll. Hinten in der offenen Werkstatt macht einer seiner Mechaniker gerade ein nagelneues buntes Stadtrad im Retro-Look fertig für die Straße. Er selbst steht mit einem Kunden vor den aufgereihten Trekkingrädern. Kasim ist 39 und arbeitet bei einer Sicherheitsfirma.
Ich bin bis jetzt mit meinem eigenen Auto zur Arbeit gefahren, aber ab und zu hat es meine Frau gebraucht. Da war ich gezwungen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen oder mit Freunden mitzufahren. Jetzt werde ich mit dem Fahrrad fahren, wegen Corona. Aber es ist auch einfach schöner, an der frischen Luft zu radeln.
Balıkesir ist eine Stadt mit rund 300.000 Einwohnern, knapp 300 Kilometer südlich von Istanbul. Im Gegensatz zur Metropole am Bosporus ist es überall flach, es gibt keine großen Steigungen. Vor einem Jahr wusste Ayhan nicht, wie er mit seinem Laden über die Runden kommen soll. Er hat viele ausländische Räder im Angebot hochwertige Rennräder und Zubehör. Aber seine Kunden konnten sich die teuren Importe wegen der schwachen Lira nicht mehr leisten. Im Moment verkauft er fast ausschließlich türkische Räder in der Preisklasse zwischen umgerechnet 130 bis 300 Euro. Die gehen richtig gut, erzählt er.
In den ersten Corona-Tagen ist der Verkauf bei uns um 30 bis 50% eingebrochen. Jetzt ist er im Vergleich zum letzten Jahr um 50% rauf. Die ruhige Zeit daheim hat die Leute anscheinend dazu gebracht, sich ein Fortbewegungsmittel und ein Sportgerät zu suchen. Und in den Medien heißt es ja immer, Sport in geschlossenen Räumen sei ungesund. Also haben wir dadurch bestimmt 50 bis 60% mehr zu tun.
Burak, ein 25-jähriger Ingenieur, strahlt unter seinem schwarzen Mundschutz über beide Backen. Er hat sich gerade ein Mountainbike gekauft, schwarz mit roter Schrift. Darauf hat er schon länger gespart.
Die Spritpreise in der Türkei sind hoch. Außerdem ist das in dieser Zeit der beste Weg, um sich auszupowern. Da ist das Fahrrad einfach das perfekte Sportgerät. Drum habe ich mir eins gekauft.
Auch er will nicht nur sportlich damit fahren, erzählt Burak, sondern auch jeden Tag zur Arbeit. Da können schon mal 20 bis 30 Kilometer zusammenkommen, je nachdem, welchen Weg er wählt.
Karin Sens berichtete. Der Künstler Christo ist heute im Alter von 84 Jahren in New York gestorben. In Deutschland wird er vor allem in Erinnerung bleiben, weil er 1995 das Berliner Reichstagsgebäude verhüllt hat. Und welche Botschaft er mit dieser Verhüllung senden wollte, beschrieb Christo in dem Online-Filmprojekt der Tate Gallery of Lost Art so.
All this project is absolutely, totally irrational. The world can live without them. They cannot be bought. Nobody can charge tickets, nobody can own them, nobody can use them. All that is the power of this project. They are absolutely expression of artistic freedom.
Also ein total irrationales Projekt, niemand kann es kaufen oder nutzen. Und darin liege die Kraft des Werkes, dem Ausdruck der künstlerischen Freiheit. Und nun wissen wir auch, es gibt eine Verhüllung nach dem Tod. Auf dem Twitter-Account von Christo wird nämlich angekündigt, dass sein angefangenes Projekt, den Triumphbogen in Paris zu verhüllen, wie geplant 2021 stattfinden wird. Jetzt kommen wir zur Presseschau, gelesen von Christoph Wittelsbürger, zusammengestellt von Ingrid Tramm.
Ein Thema in den Kommentaren sind die Ausschreitungen in verschiedenen US-amerikanischen Städten nach dem Tod eines Afroamerikaners im Zuge eines Polizeieinsatzes. Auf Spiegel Online heißt es, der ganze Hass, die Wut, die sich derzeit auf Amerikas Straßen entlädt, hat weit tiefere, kompliziertere Hintergründe, ebenso wie Donald Trumps geradezu groteske Reaktion darauf. Der Protest ist das Symptom einer Krankheit, unter der Amerika schon lange leidet. Das Land hat zwei Gesichter. Es ist ein Powerhouse, eine wirtschaftliche, technologische und militärische Supermacht, die mit der Mission SpaceX gerade erst wieder eine Rakete ins All geschossen hat. Zugleich ist da eine brutale Ungleichheit, eine soziale Spaltung, die man sich in Europa nur schwer vorstellen kann. Jetzt, in der Corona-Krise, hat sie unvorstellbare Ausmaße angenommen. Während es den Milliardären und Teilen einer überwiegend weißen, oberen Mittelklasse weiter gut geht, werden große Teile der Bevölkerung und ganze Landstriche immer mehr abgehängt. Die Kommentatorin der New York Times ist erschüttert über die Brutalität einiger Polizisten. Seit Tagen und Nächten gibt es Proteste in Brooklyn, Queens und Manhattan. Videos zeigen, dass die Polizei nicht nur gegen eine kleine Zahl von gewalttätigen Demonstranten vorging, sondern auch unverhältnismäßige Gewalt gegen friedliche Protestierende anwandte. Eine Armee von Beamten, denen der Schutz der Amerikaner anvertraut wurde, behandelte die Bürger stattdessen wie Feinde. In den kommenden Wochen und Monaten verdienen die New Yorker eine vollständige und unabhängige Untersuchung dessen, was schiefgelaufen ist und ob etwas für eine Reform der Polizei unternommen wird. Die New Yorker brauchen Polizisten, die sie als Bürger und Menschen respektieren. Der britische Guardian geht hart mit der Regierung von Premierminister Johnson ins Gericht angesichts der geplanten Lockerungen der Corona-Kontaktbeschränkungen. Falls es noch irgendwelche Zweifel an der wahren Gesinnung dieser Regierung gab, so sind diese nun beseitigt. Das Land wird von einer kleinen Gruppe arroganter und untalentierter Politiker geführt. Diese haben weder Interesse an der Sicherheit der britischen Bürger noch daran, ob sie von diesen respektiert werden. Ihre einzige Sorge war, wie sie an die Macht kommen. Nun machen diese Politiker viele Schutzvorkehrungen vor Arbeitslosigkeit, vor Obdachlosigkeit oder den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zunichte. Die britische Gesellschaft zerfällt noch stärker in eine kleine Gruppe von Gewinnern und eine große Masse von Verlierern, befürchtet der britische Guardian.
Das war die Presseschau, gelesen von Christoph Wittelsbürger, zusammengestellt von Ingrid Tramm. Vielen Dank dafür. Und das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Stefanie Rude, wünsche Ihnen einen schönen guten Abend und kommen Sie gut durch die Nacht.